Es ist so eine Freude, heute Abend da zu sein. Als ich die Einladung bekommen habe, musste ich nicht so lange studieren, weil ich einfach gespürt habe, wow, die Crew, die brennt für das Thema. Und es ist auch ein Thema, wo man dafür brennen kann. Und zwar nicht nur auf einer lehrmässigen Ebene, sondern wir haben uns getroffen und gleich herausgefunden, wir feuern für den gleichen Gedanken. Gott hat da noch mehr von diesem Gebet, von dem Mächtigen, den du uns geschenkt hast, gibt es da noch mehr. Und es ist mein Wunsch, dass es uns ein bisschen geht, wie wenn wir, wie soll ich sagen, wenn wir in Kambli fahren, das macht ihr ja wahrscheinlich, weil die so gebig nach ist. Wir haben vor 2 Jahren den Fehler gemacht, auf dem Weg in die Ferien bei der Kambli schön über die Mittagszeit still zu haben, wo unsere Kinder Hunger haben. Wir haben sie wirklich geschädigt, die Firma, ich kann es sagen. Aber die Lust an dem Feinen, die ist einfach ja in diesem Raum, oder? Du kannst ja nicht dort ein bisschen schnäuseln, da musst du zugreifen. Also mal die es gesittet machen, die tun so ein bisschen da und dort. Aber Kinder, oder, die so... Und ich wünsche mir etwas von dem Überschwänglichen, wo wir wieder... Weißt du, so mit beiden Hängen zu schüsseln. Auch bei Gott sollte man nicht. Bei der Kambli weiss schon, macht man ja auch nicht. Aber es würde einem schon gelusten. Mit dem gleichen Gelust auch wieder an das Gebet her. Weil das unser Gott extrem liebt. Weil unser Gott auf das wartet. Und weil ihm Güte nie ausgehen. Das ist bei Kambli anders. Also wenn wir wirklich zugreifen würde, dann nachher könnte man sie plündern. Jetzt der Punkt ist der, Gebet, das ist etwas, das ursprünglich in uns als Menschen angelegt ist. Ich weiss nicht, ob ihr das beobachtet habt. Wenn irgendwo eine Tragödie passiert, dann kommt sofort irgendwo der Slogan «Pray for». Habt ihr das schon gesehen? Oder in Paris hat es irgend so Wilde, die ein Attentat machen und schon am nächsten Tag heisst es «Pray for». Das ist ein Ausdruck von der Betroffenheit. Es ist ein Ausdruck von der Hilflosigkeit. Und es ist ein Ausdruck von dem Schrei, wo sogar Nicht-Christen zu dem Gott raufhaben können, obschon sie ihn vielleicht noch nicht einmal persönlich kennen, wo sie dann sagen, das ist so traurig, das ist so schlimm oder ist so überwältigend, wir beten. Das geht quer durch alle Schichten, geht quer durch alle Generationen und das fasziniert mich auch, geht quer durch die Religionen. Habt ihr gewusst, dass im Moment unter Moslems ganz versteckt unter der Bettdecke massive Gotteserfahrungen geschehen? Da gibt es Moslems, die sich auf dem Fleck für Jesus entscheiden. Warum? Sie sind ins Bett, sie haben geträumt von einem Mann mit weißer Kleidern, Leuchtung, der ruft, komm, du gehörst zu mir. Sie stehen morgen auf und sagen, was ist das gewesen? Da gehöre ich her, das ist meine Heimat. Total im Verborgenen. Das lese ich nie in der Zeitung. Aber es ist Fakt. Habt ihr gewusst, dass das Beziehungswesen Gott im Moment massivst dran ist, in diesen Kreisen, wo wir sagen, das ist ganz sicher kein Gläubiger, Leute zu holen, buchstäblich rauszurupfen, zu sagen, mit dir will ich es zu tun haben. Ich begegne dir. Und ich kann euch sagen, das ist ein gefährliches Gebet, wenn man am Abend ins Bett geht und sagt, Gott, ich will dir im Traum begegnen. Es könnte dein Leben auf den Kopf stellen. Ganz ehrlich gesagt, bin ich ein Scheisshass. Ich habe es noch nicht gebetet, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht noch diesen Tag komme, wo ich einfach einmal schaue, wie steht es um die Beziehung, wie steht es um den Austausch. Der nichtgläubige Mensch ahnt es, spürt es, reagiert darauf. Und wir Christen, was machen wir daraus? Wir sind genau gleich die Beziehungswesen. Der Schlüssel zu Gott. Wenn wir in der Kirchengeschichte und auch in der Bibel schauen, sehen wir, dass das Gebet ganz oft der Türöffner ist für entscheidende Momente in der Weltgeschichte. Es gibt immer wieder so Ereignis, wo Zeitungen darüber berichten und am Schluss weiss man eigentlich gar nicht genau, wie hat jetzt das funktioniert. Das Beispiel, das mir gerade sofort in den Sinn kommt, ist der Fall von der Mauer in Berlin. Da kann man bis heute eigentlich nicht ganz genau erklären, warum erstens keine einzige Patrone vertätscht worden ist und niemand gestorben ist. Nie in der ganzen Geschichte von Europa hat es so viele Waffen auf so kleinem Gelände gehabt, wie am Schluss von der DDR. Es ist gleich kein Schuss gefallen, es ist niemand gestorben. Warum? Weil in diesen Montagsdemonstrationen hat es dann geheissen, ganze Familien, ganze Dörfer auf die Strasse demonstrieren. Wir sagen dem demonstrieren. Ich würde euch gerne vorschlagen, das ist eine Form von Gebet. Es ist ein verzweifelter Schrei, Gott greife ein. Wir halten es hier nicht mehr aus. Es wird uns zu eng. Was ist passiert? Die Baggern sind gekommen und haben die Mauerbitzen angeglitzt. Erst nach dies nach sind nachher die Bettler vorgekommen und haben gesagt, wir haben auch gebetet. Das ist das Mächtige, wo wir Zugang haben. Die Kraft, wo wir Zugang haben. Ja, mit anderen Worten, irgendwie kommt das, was wir beten, über kurz oder lang zum Vorschein in der Geschichte. Das wäre der Plan von Gott. Und jetzt müssen Sie es eigentlich umformulieren und sagen, das ist der Plan von Gott. Und darum muss ich euch jetzt heute Abend als Erstes gerade ein bisschen warnen, wenn ihr das mit dem Gebet sofort anfängt, in euer Leben einbauen, dann werdet ihr zu, vielleicht nicht gerade Weltveränderer, aber Emmentalveränderer. Wenn ihr das wollt. Also ich habe nicht gesagt, fahrt die Högerachen und machen keinen Käse mehr. Jetzt habe ich es dann gerettet mit dem Käse. Das habe ich nicht gesagt, aber es macht etwas, unser Gebet. Ich muss euch nicht sagen, was euer Vorväter da am Hocker oben in unserer Rütti mit den Tannen angestellt haben. Die Geschichte kennt ihr, oder? Das sind Tannen, wo man heute noch nachweisen kann, dass sie dann am meisten gewachsen sind, wo die ersten Täufer dort oben ihre versteckten Bibelstunden gemacht haben und zusammen gebetet haben. Tatsache. Denkst du, spinnst? Ein Baum hat ja keine Rohre, der kann ja das Gebet von den Gläubigen dort nicht gehört haben. Aber es ist ja so. Unser Gebet hat Auswirkungen. Auch, und das möchte ich jetzt gerne all denen sagen, die das Gefühl haben, ja, aber meins denn nicht. Auch wenn du es noch gerade nicht siehst. Heute Abend möchte ich euch gerne den Gedanken schmackhaft machen, dass wir, wenn wir beten, den Hang von Gott herlocken. Wir haben ja oft so den Gedanken, wir sind an unserem Gewusel vom Alltag und dann haben wir ein Problem oder eine Frage oder eine Situation und die tun wir noch husch mit Gott besprechen und dann haben wir eine Idee und die nehmen wir und mit der rennen wir los. So, Gebet ändert mit dem Spitz gegen oben, der Pfeil gegen oben, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wenn man den Pfeil umdreht und sagt, Gott liebt es, mit unseren Gebeten zu kooperieren? Was anderes steckt hinter dem Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und eins werden und sagen, oh, das wollen wir, Gott. Das sehen wir. Nicht mit den physischen Augen, von dem träumen wir. Dann wird's. Und du hast mir noch gesagt, wie viel das sie gebetet haben im Vorbereitungsteam. Das sind wir. Es ist geworden. Vor unseren Augen, oder? Das ist der Gedanke, den ich möchte, dass ihr heute Abend könnt, dürft ihn ganz gerne noch prüfen, mitnehmen. Gott liebt es, mit unseren Gebeten zu kooperieren. Wir holen seine Pläne auf die Erde ab. Ohne jetzt unser Vater-Workshop vorzugreifen, wie heisst es dort in Zielen? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Bewegung. Es ist im Himmel beschlossene Sache und es kommt auf die Erde, wenn wir es holen. Nicht mechanisch, nicht als Wunscherfüllungsmaschine, das möchte ich nicht gesagt haben. Aber mit diesem Blick beten, hat in meinem Leben extrem viel verändert. Gott, was hast du für eine Sicht über diese Situation? Wie siehst du meine mühsame Nachbarin? Wie siehst du meine streitsüchtige Chefin? Wie siehst du meine... Ihr könnt eure Geschichte herhängen. Was hast du für einen Blick? Darf ich mal in deiner Karte schauen? Und wisst ihr was? Gott lässt sich so gerne in seiner Karte schauen. Mich fasziniert der Gedanke und hat in meinem Gebetsleben einiges umstellen. Gott ist in dem Sinn auch interessiert an unseren Herzenswünschen. Wir haben ja immer schon das Gefühl, wir dürfen dann schon nur das beten, wo entweder steht in der Bibel oder wir wissen ganz sicher 100% wasserdicht, dass es von Gott ist. Darf ich ein Bekenntnis abgeben heute Abend? Ich weiss bei ganz selten bei meinen Gebeten, ob es 100% wasserdicht von Gott ist. Aber ich weiss eins ganz sicher, er will mein Herz, meinen Herzenswunsch hören. Er will ihn hören. Er ist interessiert daran, von was ich träume. Er ist interessiert daran, wie ein Emmental aussehen könnte, das wir gepflügt haben. Wo der Kerl nochmal hergestanden ist und gesagt hat, so, jetzt wollen wir die Sache mit Gott noch einmal genau anschauen. Wie ist jetzt das? Er liebt es. Er liebt es, unseren Herzenswunsch da ernst zu nehmen. Einer der bekanntesten Gemeindebauer in unserem Land, das ist ein alter Koryphäe in der FEG, das ist der Armin Maurhofer. Er macht ganz klassische Gemeindegründungen und hat mit dem ziemlich Erfolg. Und wo man ihn gefragt hat, ja, wie er das macht, das sehe ich jetzt nicht topmodern aus und der Stil ist jetzt vielleicht auch nicht gerade unbedingt jedermanns Sache, hat er das Geheimnis offenbart und gesagt, in meiner Gemeindegründungstätigkeit ist etwas immer fix drinnen. Das ist Gebetsstunde. Und ein Leiter, der sich berufen fühlt, eine neue Gemeinde zu gründen, nicht in die Gebetsstunde kommt, dann fragt ihn am nächsten Morgen, wo bist du, warum bist du nicht gekommen? Und jetzt fangen wir schon an, leer schlucken und denken, darf man das überhaupt noch fragen? Warum bist du nicht in die Gebetsstunde gekommen? Weil es gibt 100'000 Gründe, warum es nicht geht. Und es gibt genau einen Grund, warum sie doch gehen. Weil ich weiss, dass Gott interessiert ist an mir, genau dann dort. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht zu mir reden könnte, wenn ich nicht auf dem Stühle sitze. Aber ich gebe ein Bekenntnis ab, ein Commitment ab. Ich gehe und sage, Gott, da bin ich. Und ich habe zwar vorhin mich geoutet als Frühaufsteher, das bin ich wirklich, ich liebe die Morgenstunden. Aber ich habe mich auch geoutet als Kaffeetrinker. Also bevor ich in die Gänge komme, am Morgen braucht es schon eine Tasse Kaffee. Und dann kann ich dann mit Gott anfangen, mal zu reden. Vorher sind wir beide ungenießbar. Nein, ich bin ungenießbar. 1. Timotheus 2,1 gibt Paulus und Timotheus klar den Auftrag. Das Erste und das Wichtigste, was in die Gemeinde dazu berufen ist, das Gebet. Und natürlich, wir leben in einer individualisierten Zeit, wo du mir sagst, ja, was nützt das schon? Ich kann ja auch daheim auf dem Ofenbänkchen sagen, klar kannst, probier auch. Aber hast du schon entdeckt, was für eine Kraft ist, wenn man zusammensteht? Das haben wir sichtbar vor Augen. Ein Hauskreis aus einer Reihe steht zusammen und sagt, und wir nehmen das Gemeindewochenende. Und wir sind schwanger mit dem Gedanken, bis wir da stehen und das Gemeindewochenende haben. Einen alleine. Ich weiss, mal, du könntest vielleicht auch so allein. Aber er ist etwa im 2023 oder so, gell? Versteht ihr? Ich rede dem Individualismus nicht mehr länger das Wort. Wir sind alle geimpft und an dieser Stelle auch ein bisschen krank von diesem Virus. Weißt du, sie machen es allein. Brauchen es eigentlich nicht. Und seien wir ehrlich, Gebetsstunden sind wirklich manchmal mühsam. Also bei euch im Kern nicht. Aber in mancher Gemeinde, wo ich schon ein- und aus bin, sind die ein bisschen mühsam. Aber der Gott, der ein Beziehungsgott ist, wo die Familie, das Beziehungssein, so in die Mitte stellt, wo das Zusammenkommen von Männern und Frauen, die im Namen vom Herrn Köpfe zusammenstrecken und Knie beugen, bis in die Natur Auswirkungen hat, wie bei der Dürsrütti-Tanne oben. Was für einen grösseren Beweis könnte man dafür haben, dass es sich lohnt, eben doch zu gehen. Und doch in die Gemeinschaft zu investieren. Gott ist ein Beziehungsgott und er liebt die Beziehungen. Und darum schickt er ihn so immer wieder dort rein. Und dann gießt er aus seinem Wort auf die Gemeinschaft, die da so zusammenkommt, eben auch die Verheißungen. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, dort in diesem Evangelium ist es wie wenn Jesus als letzte oder eine von den letzten von seinen wichtigen Botschaften, bevor es dann im 17., 18. Richtung Karfreitag Ostern geht, wie Jesus nochmal ganz klar wird sagen, Freunde, beten, beten, beten. Das Unangenehme für uns ist, dass wir das immer als Tritt in den Hintern verstehen. Jetzt geht ja endlich wieder mal in die Gebetsstunde. Das ist nicht meine Message heute Abend. Ich darf mit Freunden die Köpfe zusammenstrecken und austauschen, was hat Gott auf dein Herz gelegt, was hat Gott auf mein Herz gelegt. Das ist so ein Privileg und so ein Vorrecht, wenn wir das dürfen haben. Ich habe manchmal als Pfarrer das Vorrecht gehabt, da so in die Häuser rein dürfen zu schauen und bin mal so bei einem wirklich alten Emmentaler Ehepaar gsi, wo Jahrzehnte geheiratet ist. Und nachher hat man da so berichtet über Kaffee und Käse auf dem Tisch. Es gibt einen Running Gag da mit dem Abend. Und dann habe ich irgendwann alle Mut zusammen die Nase gefragt, was ist euer Geheimnis, ihr zwei Eheleute? Und dann wisst ihr, was die mir gesagt haben? Ich habe es fast nicht geglaubt. Sie hat gesagt, ging etwa ein bisschen zusammen kiffeln. Und er hat gesagt, am Abend vor dem Einschlafen zusammen zu unserem Vater beten. So einfach ist das. Es ist so. Probiert das mal aus. Also wenn ihr mit dem Kiffeln noch nicht so in die Gänge kommt, dann fängt ihr bei unserem Vater an. Ich habe schon so manchmal an das Bärli müssen denken. Ich weiß nicht einmal, ob sie noch leben. Aber es ist mir so rein. Ging jemand ein bisschen kiffeln. Das ist das Normale in einer Familie. Und hört, es ist auch mit Gott das Normale. Mit ihm kann man auch ein bisschen kiffeln. Zwischendurch mal. Nein, ich verstehe das nicht. Wir haben in unserer Gemeinde vor ein paar Jahren eine junge Frau gehabt, die als Lobpreisleiter vorne gestanden ist. Und die hatte Knall auf Fall eine Krebsdiagnose gehabt und ist 3 Monate später tot gewesen. Aus einem blühenden Leben raus weggerafft. Und wie willst du das stemmen als Gemeinde? Wir glauben an Gottes Eingreifen, wir glauben an Heiligen, wir erleben manchmal schon Heiligen, wir erleben manchmal schon nicht Heiligen. Und am Sonntag nach der Beerdigung von dieser jungen Frau haben wir wie gespürt, jetzt können wir uns nochmal entscheiden. Wir stehen her als Gemeinschaft und sagen Ja zum ganzen Päckchen, zum Traurigen. Wir vermissen die Noemi. Es ist schade, dass sie nicht mehr da. Und wir hätten uns so gewünscht, dass Gott eingreift. Und wir haben uns als ganze Gemeinde nochmal entschieden dafür. Wegen dem hören wir nicht auf, an das Eingreifen von Gott zu glauben. Kiffeln und unser Vater. Es gehört zusammen. Wir können nicht immer nur von Gott die grossen Siege haben, wenn wir das andere mit Gott nicht auch ab und zu pflegen und wirklich mit ihm mal zu Boden haben. Und bei ihm stürmen. Und bei ihm auch sagen, ich verstehe es nicht. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich bin nicht einverstanden. Ich weiss, es braucht ein bisschen Mut, Gott so gegenüber zu treten. Aber wisst ihr, der Gott, der um mein Herz weiss, der weiss ja einen Weg, dass ich in meinem Herz jetzt gerade so eine richtig vaterländische Täube immer habe. Warum kann ich sie denn nicht gerade rauslassen? Er kommt schon zu Gang. Ich komme manchmal nicht zu Gang mit meinem Ärger oder was es denn ist. Gott liebt es, solche Menschen, die immer und immer wieder kommen, ernst zu nehmen. Und jetzt möchte ich sehr gerne mit euch einfach noch, damit ihr das auch biblisch könnt, an einem Ort herhängen, in das Gleichnis hineinschauen, das ich auf dem Handout abdrucken lasse. Und wenn du auf deinem Stuhl jetzt kein Handout hast, dann bist du zu wenig weit vorne hergesessen. Weil hier vorne hat es ganz einen Haufen über. Könnt ihr schauen, dass alle an einem Ort auf einem Blatt sehen? Ich liebe die Geschichte und ich wollte sie einfach lesen. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Ich habe vorbereitet mit dieser Geschichte ein bisschen gerungen. Und ich werde einfach noch ein paar Punkte herausfischen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die Witwe, die ist offenbar in einem Rechtsstreit. Wir wissen gar nicht recht, um was es geht. Sie hat einfach ein Unrecht festgestellt und will zu ihrem Recht kommen. So weit mal dieser Teil. Mir hat es gedacht, das ist so eine richtig gute Gebetshaltung. Wie funktioniert jetzt das? Ich muss mit einer Frage anfangen. Wissen wir denn immer, was Recht ist? Ich bringe euch ein Beispiel. Wissen wir denn, was Recht ist, zum Beispiel in der Frage von Abtreibungen in unserem Land? Sind wir informiert darüber, dass unser Land eine Dreischiebe ist, aktuell vom Menschenhandel, weltweit? Berührt mich die Information irgendwo? Kann ich aufstehen und sagen, es ist nicht recht, dass 13-jährige Rumäninnen in der Schweiz für ein paar tausend Dollar verkauft werden, um in Deutschland in einem Puff zu dienen? Das ist nur ein Beispiel. Es ist nicht recht. Oder hat jemand das Gefühl, dass, ja, lassen wir jetzt laufen, ist halt einfach so. Nein, es ist nicht recht. Es ist nicht recht, dass auf der Dreischeibe vom Schweizer Finanzplatz, jetzt muss ich auch ein bisschen politisch werden, tut mir leid, Gelder umgewälzt werden vom schwarz-grauen Finanzkreislauf in Weisskreislauf. Es ist so. In unserem Land wird immer noch Drogengeld umgeschaufelt. Und es ist dann irgendwann das, was du Ende Monat in deiner Lohntüte hast. Du kannst es nicht verhindern, du weißt es auch nicht. Du kannst es nicht nachweisen, aber es ist so. Wir leben unter anderem von sehr dubiosen Finanzquellen. Wissen wir unser Recht? Wissen wir unser Recht wie die Witwe und gehen wir mit dem vor Gott? Es ist nicht in Ordnung, dass im Block nebendran schon die dritte Scheidung über die Bühne geht. Habe ich gerade gehört, an Leute, die kochen, oder? Ist doch nicht in Ordnung. Gott, was sagst du da dazu? Ist das dir gleich? Es ist nicht in Ordnung, dass im Haus der Dunger wir alle Abend schreien hören, wenn er besoffen kommt und die Frau noch probiert, irgendwo sich zu retten. Ist nicht in Ordnung. Müssen wir unser Recht? Wissen wir, was Recht ist? Haben wir noch das Empfinden von etwas Gradem? Jetzt, das ist vielleicht im Kehren ein bisschen Wasser in die Aare gedreht, aber als generelle Aussage über unsere Christenheit in unserem Land geht es sich manchmal schon ein bisschen so, dass er das Gefühl hat, da hätte man jetzt als Christen schon müssen das Maul auftun. Oder sind wir mit allem, was unsere gewählten Volksvertreter machen, immer einverstanden? Die Bibel sagt nicht, man soll einverstanden sein. Die Bibel sagt, man soll für sie beten. Es ist ein Recht, für unsere Politiker zu beten, dass sie die Weisheit von Gott kommen, für ihre Entscheidungen zu fällen. Und einfach zähneknirschenden Auftrag, den kann ich zwar in der letzten Partei, aber ich werde jetzt gleich führen. So ist es nicht gemeint. Versteht ihr es? Wie die Witwe, die weiss, mir ist Unrecht widerfahren. Es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, dass in unserem Land, das sich frei nennt, jemand wegen seinem christlichen Glauben die Stelle verliert. Kann ich jetzt schon sagen, ich habe ja meine noch wegen dem Telefon und dem Gebet. Aber es ist trotzdem nicht in Ordnung. Und schreien wir das zu Gott, tragen wir das zu dem Richter. Nicht selber machen, aber stehen wir her. Wir haben bei uns Steffisburg, Thun, das wisst ihr, ist der grösste Schweizer Waffenplatz. Und Thun ist bekannt als Stadt mit relativ hohem Rotlichtmilieuanteil. Und man weiss den Zusammenhang. Es ist nicht ironisch, dass eine Stadt Thun als nebst Zürich Top-Adresse für Prostituierte gilt. Aber ich bin nicht einverstanden, auch wenn ich selber in diesen Kreisen weiss, Gott nichts verloren habe. Aber ich bin trotzdem nicht einverstanden. Und ab und zu kommt es mir in Sinn und dann schreie ich so etwas zu Gott und sage, hey Gott, hast du eine Idee, wie man das könnte ändern? Den einen oder anderen von euch ist vielleicht der Name Johannes Hartl ein Begriff. Der Johannes Hartl ist ein junger Mann, der 2005 von Gott den Ruf hat gehört, in dieser Stadt, die er lebt, das ist Augsburg in Deutschland, anfangen zu beten. Und Johannes Hartl hat zusammen mit seiner Frau den Ruf klar und deutlich vernommen und sofort anfangen umsetzen. Ein paar Jahre später ist auf sehr unspektakuläre Weise Zuwachs gekommen, da haben Leute bei ihnen angeklopft und gesagt, hey, wir haben gehört, ihr betet für die Stadt, können wir auch helfen? Gott hat uns das Gleiche gesagt. Sie haben sich einfach zusammentun. Heute ist in Augsburg ein Gebetshaus. Und jetzt kommt der Hammer. Was ist die Auswirkung? Augsburg in Deutschland ist die einzige Stadt in ganz Deutschland, wo es keinen einzigen Arzt gibt, der Abtreibungen unterschreibt. Zufall? Ich glaube nicht an einen Zufall. Die Leute in diesem Gebetshaus haben das Thema Abtreibung über Jahre durchgedreht. Sie sind nicht demonstrieren, sie haben nicht Farbbeutel geschmissen, sie haben auch nicht auf Ärzte geschossen, wie man das in anderen Ländern zum Brauch hat oder so. Sie haben einfach gebetet. Sie haben einen Unterschied gemacht. Und zwar so, dass sogar eine ganz normale Zeitung das aufgestöbert hat und mit grossen Fragezeichen schreibt, warum ist das in der Stadt Augsburg so? Es kann keine junge Frau in Augsburg für eine Abtreibung zu einem Arzt. Es gibt keinen einzigen, der würde in einer Abtreibung eine Unterschrift geben. Das gefällt mir. Da sind Männer und Frauen im Namen von Gott zusammengestanden und gesagt, das ist nicht recht. Und schon fängt man es an zu merken. Es ist nicht in Ordnung. Und ich weiss nicht, was für euch im Kehr, hier zu Langnau, hier im Emmental, als so Unrecht auftaucht. Vielleicht schenkt euch Gott über das Wochenende noch so Eindrücke und Ideen, was es könnte sein. Könnte es sein, dass das ein Teil ist vom Resultat am Schluss, dass ihr von da herstehen und sagen, es ist nicht recht das. Nur so als Idee. Die Witwe ist hartnäckig. Sie geht und steht für ihr Recht ein. Sie bringt die Sache vor und ist absolut intolerant. Und versteht ihr das mit der Toleranz? Das ist schon so ein Stolperfallen. Und gerade in unserem frommen Klima erst recht. Wir lernen, ja, man muss halt doch ein bisschen tolerant sein. Der andere darf es ja ein bisschen anders sehen. Aber ich sage euch, Toleranz killt das hartnäckige Einstehen für das Recht. Wenn du weißt, dass etwas stimmt oder nicht stimmt, dann stehst du her und sag's. Toleranz ist einfach kein Begriff, der in der Bibel vorkommt. Es tut mir leid. Wir reden nicht von Streit als Gegenstück, sondern von Liebe, die von uns aus auf andere darf gehen. Du darfst es anders sehen, ja, die trotzdem gerne. Das ist im Moment das Lieblingsthema zwischen mir und unserem Sohn. Er darf es anders sehen. Ich bin gegen dem genau gleich sein Vater. Das macht ihn manchmal ein bisschen, bringt ihn ein bisschen Schleuder, aber es ist ein Fakt, es ist super. Wir finden die Kurve schon zusammen. Versteht ihr, Toleranz hilft uns nie her. Wenn wir es erkannt haben, dann stehen wir her und sagen, es ist nicht in Ordnung. Und mit dieser Leidenschaft gehen wir dann wie in Kambli mit beiden Hängen gut sein, gehen wir dann ins Gebet und sagen, Gott, es ist nicht in Ordnung. Dass die Frau geschlagen wird. Es ist nicht in Ordnung, dass der seinen Lohn versaufen muss. Hast du eine Idee? Was sie mir gefragt? Die Witwe, als die hartnäckige Stürmerin, sie geht und geht und geht und fordert, bis der Anger kippt. Bis der Richter sagt, weisst du was? Also so lese ich die Geschichte. Die ist dem jetzt wirklich auf den Wecker. Und seine Motivation, ihr Recht zu sprechen, die müssen wir jetzt noch ein bisschen diskutieren. Oder? Im Grunde genommen sagt er, komm, nimm doch und heb das Maul. Aber sie kommt zu ihrem Recht. Und darum habe ich eingangs gesagt, Gott liebt die Stürme. Der hat mich ja so wunderbar mit 6 Seiten Fragen bedient. Das ist super. Das ist cool. Die Liliane hat das zusammengestellt, gell? Die vielen Fragen. Und eine von diesen Fragen dort war, wie manchmal muss ich denn? Ich wünschte, ich könnte heute Abend sagen, weißt du, was eine ist und dann ist es erledigt und Gott hat es aufgeschrieben. Aber die Geschichte da erzählt mir eben etwas anderes. Und das ist für mich mit der Grund, warum ich gerne in die Gemeinschaft gehe zum Beten. Weil, ganz ehrlich gesagt, manchmal mache ich nicht mehr. Aber weißt du, bin ich froh, wenn nebenan einer sagt, hey, du hast noch nicht für das gebetet. Dann habe ich den Ellbogen im Rüppi und dann, tschak, kann ich wieder auf, oder? Das ist der Wert der Gemeinschaft. Wegen dem. Ich vergesse das manchmal. Ich habe manchmal den Schnauf nicht. Aber der nebenan hat ihn noch. Das ist das, was mich so begeistert. Gott hat doch genau gewusst, dass wir manchmal auf der Strecke bleiben mit unseren Anliegen. Darum pflanzt er uns in die Gemeinschaft und sagt, weißt du, vielleicht hast du nebenan einen oder so. Und dann weisst du wieder, ah ja, stimmt, ja, versprochen. Das ist der Wert der Gemeinschaft. Dass wir halt wieder und wieder und wieder und wieder gehen, bis wir zu unserem Recht kommen. Das ist Gott. Und nachher noch, was mir auch auffällt bei dieser Witwe, sie nimmt gerade den Direktweg, also Dienstweg da, von wegen Formular ausfüllen und ganz unter dem Schalter anfangen und sich nachher rauffragen. Na da. Die geht auf direktem Weg zu diesem Richter. Und habt ihr auch schon so Gebet gehört, wo man so ganz diplomatisch, gell, Herr, und du weißt doch und überhaupt und hast gesehen. Manchmal denke ich, Gott sagt, ja, ich habe es gesehen, aber was willst du gern? Und ich mache mich nicht lustig, versteht mich recht, aber die Witwe, die nimmt die Rettissima. Und wir mit unseren Gebeten nehmen auch die Rettissima. Oder haben wir noch das Gefühl, wir müssen sie irgendwie in schöne Worte kleiden, damit der Herr im schönsten lauter Hochdeutsch, weil das ist ja das, was er die Bibel übersetzt hat, versteht. Ich bin nicht gegen Luther. Mir hat einmal ein wirklich feiner Freund gesagt, Stefan, bett, wie die Schnabel gewachsen ist, das gefällt mir. Das ist vielleicht ein bisschen ungehobelt für die einen oder anderen. Aber es kommt von Herzen. Ich habe es schon gesagt und ich wiederhole es. Gott liebt es, die Herzenswünsche zu hören. Er will sie. Nicht für auf das Zettel zu schreiben und dann an seinen Kühlschrank zu kleben, sondern weil er die Pause von uns möchte. Er will es hören. Gott liebt die Stürme eben. Und nachher der eine Vers, den ich halt wirklich ganz zum Abschluss jetzt von diesem Teil noch einmal rausnehmen möchte. Hebräer 4, 16. Ich muss gerade schauen, ob der wirklich getroffen ist. Ja, genau. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem König zu tun gehabt habt. Ich habe einmal an einer Konferenz mitgearbeitet, wo so ein afrikanischer Stammesfürst ist eingeladen war, um zu reden. Alle haben ihm der Herr König gesagt und so hat er sich auch benommen. Aber wir haben ein vierseitiges Manual bekommen vom Team, das das vorbereitet hat, was wir dürfen und was nicht. Unter anderem ist gestanden, ihm nicht direkt in die Augen schauen und nicht näher als 3 Meter in seine Entourage, also da die Leute, die um ihn herum sind. Und ganz viele Regeln. Das ist mir beim Vorbereiten noch in den Sinn gekommen. Freunde, wenn wir die Königskinder sind, dann haben wir Zugang zu diesem Thron. Da gibt es keinen Grund, dich zu schleichen und zu sagen, du, ich hätte noch ein Wünschli. Ja, wenn wir es so sagen, gehört es ja auch. Aber unsere Kinder sind anders erzogen worden. Papi muss haben! Sag ich, okay, komm, erzähl. Ob er es dann bekommt, das ist noch eine andere Geschichte. Aber mit Zuversicht vor den Thron treten. Wenn wir die Königskinder sind, dann können wir in ganz anderer Herzenshaltung vor den Gott treten. Wir müssen ihm nicht irgendwelche Wünsche abbringen. Und nur wenn wir es ganz sauber formuliert haben, oben eingeworfen haben, kommt unten das raus, was wir wollen, wie im Bahnhof. Und manchmal muss man ja beim Selektautomat noch 2-mal dran stöpfen, dann kommt entweder noch mehr oder das andere oder gar nichts raus. Es gibt Leute, die beten so mit Gott. Manchmal faszinieren mich die Leute. Weil ich spüre, sie haben etwas total Freches, Unverfrorenes. Manchmal kommt es sogar ein bisschen arrogant her. Aber wenn ich einen Blick in ihr Herz darf tun, merke ich, die lieben den Gott, der so gern gibt. Die lieben den Gott, der so gern gibt. Und ich möchte uns heute Abend einfach einladen, dass wir in unserem Gebet so in die Richtung von dem zuversichtlich vor den Thron kommen könnten einbiegen. Mit dieser Kühnheit, die es manchmal braucht, vor einen König zu treten, das heisst etwas. Ich bin froh, hat er Kleidervorschriften abgeschafft? Oder wenn ich dann am Morgen oben mit meinem Kaffee und manchmal sogar noch im Pyjama, aber wenigstens probiere, zu dem Gott zu kommen, muss ich mir aber schon heute sagen, okay, wem begegne ich da jetzt? Und da liegt es für mich persönlich jetzt nicht mehr drin, dass ich das so halb nonchalant noch heute unter dem Duvet für ein Bett, sondern dann stehe ich auf und stehe vor dem Gott her. Und sage, da bin ich. Es ist mein Tag, den du mir geschenkt hast, mit Zuversicht vor den Thron. Und mit dir will ich durch diesen Tag. Von dir will ich Weisheit, von dir will ich Weisung, von dir will ich zurecht, mit dir will ich laufen. Und dann müssen wir eben manchmal die Gebetsinhalte wie wiederholen, nochmal sagen, nochmal sagen, nochmal sagen. Sacharja 12,10 zum Abschließen: Ich gieße einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Ich liebe den Vers. Wisst ihr warum? Weil hier nicht steht, ich werde dann am Ende der Zeit schon schauen, dass die Frommen endlich wieder richtig beten. Wir sind in einer Zeit vor Gnade. Immer noch. Gott sei Dank. Aber wir sind auch in dieser gnädigen Zeit, wo Gott den Geist vom Gebet ausgießt. Wir kämen sie aus dem Hauskreis raus, sonst auf die Idee, das Thema zu nehmen. Es gäbe viele andere Ideen, die man auch nehmen könnte. Und wir könnten ja sagen, es ist so grundlegend, jetzt fangen wir nicht wieder beim kleinen Einmaleins an. Aber ich glaube, es geht nicht ums kleine Einmaleins, sondern darum, dass Gott sagt, ich will den Geist vor Gnade und vom Gebet noch einmal ausgießen. Gnade heisst, du kannst es nicht aus eigener Kraft. Probier es gar nicht erst. Und wenn du jetzt heute Abend das Gefühl hast, der Stefan hat gesagt, mal vom Morgen an stehe ich jeden Morgen um 5 Uhr auf, dann hast du mich nicht richtig gehört. Es spricht nichts gegen Disziplin. Wenn du das von Gott hast gehört, fang subito an. Einfach erst morgen, morgen um 5 Uhr. Und sag mir es aber erst, wenn ich da bin und nicht schon. Nein. Versteht ihr? Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass wir mit Zuversicht vor den Gott dürfen kommen. Aber es ist ein Geist von Gnade und vom Gebet. Ich stelle mir vor, dass das Herz von Gott wirklich pulsiert. Herr auf die Erneuerung von unserer Beziehung mit ihm. Er liebt es, mit uns Zeit zu verbringen. Nicht, ob schon wir Christen sind, sondern weil wir Christen sind. Ich werde morgen mehr dazu sagen. Ich werde einfach mit dem jetzt heute Abend einmal einen Punkt setzen. Uns einladen, anzuklopfen bei dem Gott, wie die Witwe zu sagen, es nagelt mich etwas, es beschäftigt mich etwas. Und jetzt könnte es sein, dass du am Abend oder auch im Verlauf von diesen Stunden, wo wir morgen am Sonntag werden, zusammen sein, den Eindruck hast, ich müsste das einmal noch mit jemandem besprechen. Ich möchte, dass man mit jemandem, ja, gerade vor Familie, vor Gemeinschaft, ich möchte das noch klären. Ich möchte das festmachen. Mir hat etwas angesprochen und es würde mir helfen, wenn ich da mit jemandem noch könnte Köpfe zusammenstrecken. Und zu diesem Zweck hat er vom OK her, jetzt muss ich da schnell so ein Hutti abhüpfen, hat er so coole Blämpel, das versteht man nicht lange, so Blämpel gemacht, wo man darf Leute ankicken, anfragen. Du hast doch da so einen orangigen Band um den Hals. Kann ich Hutti mit dir? Ein paar Schritte laufen oder da irgendwo in Ruhe, in einer Ecke. Ich möchte etwas mit dir besprechen, das mich angesprochen hat. Die Leute sagen dem Gebet, die Leute sagen dem anders. Es ist ein Angebot. Und ich kann euch einfach aus eigener Erfahrung sagen, man stirbt zuerst 1000 Mal, bevor man zuerst mal so ein Angebot nimmt. Ich bin auch so einer. Aber es tut nicht so gut. Und plötzlich merkst du, der hat ja das Gleiche. Das hat auch die gleiche Herausforderung. Und darum haben wir noch gesagt, wir möchten euch das einfach als Angebot sehr, sehr ans Herz legen. Packt doch die Chance. So ein Gemeindewochenende ist so eine gute Chance, sich mit jemandem Hurti zu treffen und zu sagen, hey, hilfst Hurti mit mir beten, hilfst Hurti mit mir über das Nachdenken austauschen. Ihr könnt diesen orangigen Bändeli-Trägerinnen und Träger nachher die Idee wäre, glaube, wenn die gerade nicht am Wirken sind, dann ziehen sie den Blempo ab. Gell? Also nicht rund um die Uhr, die haben auch ihre Pause und wollen nochmal ihre Ruhe haben. Aber wenn sie den Blempo haben, dann geht auf sie zu. Das muss nicht tiefschürfend sein und die Lebensgeschichte von Adam und Eva bis am 18. November 2016. Einfach etwas. Aber packt die Chance. Wisst ihr, der Teufel ist ein Erbsenzähler. Wenn du es alleine willst, kannst du es alleine haben. Und dann kann der im Bett daheim sagen, ja, gell, hast du schon gehört, aber das hast du morgen schon wieder vergessen. Und weißt du was, morgen wirst du es vergessen haben. Aber wenn du es nicht willst, vergessen haben morgen, dann schnappt dir noch jemand. Pack das Angebot. Für das wäre ich die da. Muss ich noch mehr sagen? Das ist, glaube ich, gut.